Wir warten. Wir warten im Wartezimmer, bis der Arzt kommt. Wir warten, bis der Handwerker endlich kommt. Wir warten, wir warten und wir warten. Wir warten im Restaurant aufs Essen. Wir warten vielleicht auf einen ganz wichtigen Brief von der Post. Wir warten vielleicht auf unseren 18. Geburtstag. Wir warten auf eine lang ersehnte Feier. Wir warten auf Freunde. Wir warten und wir warten und wir warten unser ganzes Leben lang. Wir warten vor roten Ampeln. Hier in Bösingfeld ein bisschen weniger, in Goldbeck vielleicht noch weniger. Aber wir warten. Jemand hat einmal ausgerechnet, wie lange wir im Leben so vor einer roten Ampel warten. Rund ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr unseres Lebens warten wir allein vor einer roten Ampel. Wie gesagt, hier in Bösingfeld wahrscheinlich weniger als in Berlin oder bei uns in Detmold. Wir warten. Wir warten auch deswegen so vor einer roten Ampel, weil wir brave deutsche Bürger sind. In Italien, habe ich gelernt, muss man bei Grün mehr aufpassen als bei Rot. Da fährt niemand, hält niemand an der roten Ampel mitten in der Nacht um 12 Uhr, wenn kein anderes Auto irgendwo zu sehen ist. Aber wir Deutschen, wir warten. Ich bin einer der vielen ungeduldigen Menschen, wenn ich so überlege, eine Ampel wäre ein halbes Jahr auf Rot, würde ich dann vor dieser Ampel warten? Mir fällt es nicht leicht zu warten, vor allen Dingen, wenn ich nicht weiß, warum soll ich eigentlich warten? Warum fängt der Pastor nicht schon an? Die 10 Sekunden sind schon irgendwie komisch. Wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, wenn ich warte, dann fällt es mir tatsächlich schwer, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ich bin froh, dass es in der letzten Zeit immer so Fernseher bei den Ärzten gibt. Dann kann man sich so ein bisschen ablenken. Zeitschrift ist schon fast zu viel für mich. Da muss ich mir einen Artikel lesen. Ich blätter meistens nur so durch. Weil wenn ich warte, dann bin ich auf das Ziel ausgerichtet. Dann warte ich auf etwas ganz Bestimmtes. Die Weltmeister im Warten sind allerdings wir. Ihr und ich als Christen. Ihr wartet euer ganzes Leben lang. Ihr wartet und ihr wartet und ihr wartet. Christen warten fast 2000 Jahre darauf, dass endlich Jesus wiederkommt. Wir kommen ja gerade von Himmelfahrt, nicht wahr? Wir warten darauf, dass Jesus genau so, wie er in den Himmel gefahren ist, wiederkommt. Christen müssen geduldige Menschen sein, weil sie warten können. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Aber Jesaja sagt in Jesaja 40, Vers 30 und folgende. Wir warten. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen, doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich auf wie die Adler, sie laufen schnell, ohne zu ermüden, sie gehen und werden nicht matt. Habt ihr an den Bibelvers schon mal gedacht, als ihr vor einer roten Ampel wartete, dass das Kraft bedeutet, neue Kraft? Warten als Kraft. Ja, letzte Woche haben wir Himmelfahrt gefeiert. 40 Tage nach Ostern verlässt Jesus seinen Jünger schon wieder. Und schon wieder sind die Jünger in dieser Warteschleife genauso wie an Karfreitag. Die erste Zeit zwischen Karfreitag und Pfingsten war so eine wahnsinnig intensive Zeit für die Christen. Alles andere als wir bleiben zu Hause wegen Corona. Nein, wir bleiben zu Hause wegen Jesus. Erst aus Angst, weil er starb, und dann aus Freude, weil er auferstand, weil er jederzeit wiederkommen konnte. In diesen 40 Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt, wo Jesus plötzlich einfach im Raum stand und niemand wollte ihn verpassen. Deswegen haben sie gewartet und gewartet, bis Jesus kommt, ihnen wieder etwas erklärt, wieder die 3 Jahre erklärt, die er vorher mit ihnen zusammengelebt hat. Tausende Gespräche. Die völlige neue Bewertung dieser 3 Jahre mit Jesus. Total neues Verständnis von Gott und von seinem Wort, von der ganzen Welt. Und immer wieder diese wundersamen Begegnungen mit dem Auferstandenen. Zuerst ist Jesus an dem offenen Grab, steht plötzlich im verschlossenen Raum. Man weiß nie, wo er einem begegnet. Und dann kommt Himmelfahrt. Wieder der Abschied. Jesus geht zum Vater. Dieses Mal aber ganz voller Vorfreude, weil Jesus hat ja gesagt, es wird noch etwas viel Größeres kommen. Und dann wieder dieses angespannte Warten. Was ist denn eigentlich das Größere? Was wird denn eigentlich noch? Was muss denn geschehen? Das Verständnis, ach ja, Jesus muss uns verlassen, damit das Größere kommt. Aber was könnte eigentlich noch viel größer sein als das, was wir mit ihm erlebt haben? Was könnte viel größer sein als die Heilungen, die Wunder, die Gotteserlebnisse und die Gottesgegenwart? Dann kommt Pfingsten, der Heilige Geist. Er erfüllt erst das ganze Haus. Das ganze Haus bebt, ein Sturm zieht durch die Räume, Feuer auf den Häuptern und dann bewegt sich die Zunge. Fast automatisch. Erst ein scheinbares Durcheinander, dann erkennt man viele Sprachen. Und plötzlich treibt es sie raus. 12 predigtgewaltige Männer predigen in einer anderen Sprache. Gigantisch. Und plötzlich verstehen die Jünger, was Jesus meinte. Matthäus schreibt es ein paar Jahre später auf. Was es bedeutet, zu warten auf Jesu Wiederkunft. Matthäus widmet ja sogar ein ganzes Kapitel dieser Frage, woran erkennen wir eigentlich, Jesus, dass das Warten ein Ende hat, dass du wiederkommen wirst? Und in Matthäus 24, da nennt Jesus 8 Zeichen. Es wird Verführungen kommen. Die Christen werden verführt. Sie verlieren den Glauben. Es wird Kriege geben, überall auf der Welt. Es wird Hunger geben und teure Zeiten. Jesus sagt, bevor ich wiederkomme, wird es Seuchen geben und Erdbeben. Christenverfolgung, Gesetzlosigkeit. Und in der ganzen Welt wird von meinem Wort, von meinem Evangelium gesprochen. In Matthäus 24, 12 und 33 sagt Jesus, die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Wenn ihr also seht, wie all diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohn vor der Tür steht. Wenn wir die Welt, unsere Welt, so anschauen, vielleicht machst du noch mal das Vorherige an. Wenn wir die Welt so anschauen, fehlt noch irgendwas? Haben wir Kriege? Ja. Haben wir Hunger in unserer Welt? Ja. Haben wir Inflation? Ja. Haben wir Seuchen? Gerade eine überstanden. Oder vielleicht auch noch nicht. Haben wir Erdbeben? Haben wir Lieblosigkeit? Haben wir Verfolgung? Vielleicht nicht in unserem Land, aber wenn wir Open Doors lesen, dann wissen wir wo. Haben wir Weltmission? Ja. Und warum, bitteschön, müssen wir dann immer noch auf Jesus warten? Warum, wenn all diese Zeichen erfüllt sind, warten wir noch immer? Ist nicht in unseren Tagen die Zeit endlich reif? Und wie kann uns dieses Warten auf Jesus Kraft sein? Das Verrückte ist, die ersten Christen dachten das genauso wie wir, wenn sie das gelesen hatten. Sie dachten sogar, bevor wir sterben, wird Jesus wiederkommen. Das war ihre tiefe und feste Hoffnung. Und wenn man so in die Geschichte, in die Kirchengeschichte hineinschaut, dann gibt es ja zu Dutzenden, ach zu jeder Zeit eigentlich diese Naherwartung Jesu, weil man gesagt hat, das ist alles schon gewesen. Seit 2000 Jahren hoffen und glauben Christen, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt und dann endlich das Reich Gottes beginnt. Und das Verrückte ist, je größer die Naherwartung der Kirche, der Gemeinde, desto größer die Kraft der Gemeinde. Und wenn wir ganz ehrlich sind, je stärker die Not der Gemeinde, je größer die Hoffnung und das Warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, dann denke ich manchmal, ja, dort ist wirklich der Krieg präsent. Hier bei uns im Wohnzimmer, im Fernsehen. Aber dort, da fliegen die Bomben wirklich. Was wird die Gemeinde Gottes dort denken? Es gibt viele Baptistengemeinden in der Ukraine. Herr, komme bald, wird ihr Flehen sein. Je größer die Naherwartung, desto größer die Kraft der Gemeinde Jesu. Dieses Warten auf den Kommenden ist der Ausdruck einer ganz tiefen Sehnsucht, die in jedem Menschen steckt. Und die einen treibt diese Sehnsucht an, sich nach ihrer Erfüllung auszustrecken, und manche drückt die Sehnsucht, die unerfüllte Sehnsucht nieder. Und dann sucht sie meistens einen Ersatz, eine Ersatzerfüllung der Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradies, das ist ja so dieses Schlagwort auch in unserer Zeit. Sehnsucht nach dem Paradies haben auch alle Menschen. Vor einigen Jahren gab es so eine Fernsehsendung mit dem Titel Auf der Suche nach dem Paradies. Gibt es ja heute immer noch nicht, diese Auswanderersendung. Da wird dann aber dargestellt, dass es gar nicht so leicht ist, das Paradies zu finden. Aber damals war es eben auf der Suche nach dem Paradies. Es erzählt von Menschen, die ihr Glück gefunden haben, irgendwo anders, auf Mallorca oder wo auch immer sie geflohen sind, aus Beziehungen oder vor dem Gesetz, der Familie oder sonstigen Verpflichtungen. Und dort haben sie dann ihr Glück, ihre große Liebe, ihr Abenteuer oder den schönsten Ort der Welt gefunden. Paulus beschreibt, dass diese Sehnsucht der ganzen Schöpfung anhaftet. In Römer 8, Vers 19 bis 22 schreibt er, denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf diesen Tag, auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Sehnsüchte haben wir alle als Menschen. Gerade weil paradiesische Zustände das Gegenteil von dem sind, was wir in unserer Welt so oft erleben. Deswegen haben wir Sehnsucht. Wikipedia beschreibt Sehnsucht als ein inniges Verlangen nach einer Person oder Sache, die man liebt oder begehrt. Und sie ist mit dem schmerzhaften Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Die Sehnsucht mag manchmal größer sein, und manchmal nicht so groß. Mein Vater ist alt geworden und er hat eine viel größere Sehnsucht nach Gott als vielleicht meine Kinder und Enkelkinder. Und wir stellen uns so ein wenig das Paradies vor. Manchmal habe ich das Gefühl, wir in unserer westlichen Welt stellen uns das Paradies eher so wie das Schlaraffenland vor. Wir liegen da, chillen unser Leben und die gebratenen Hähnchen fliegen uns in den Mund. Aber ist das wirklich das Paradies? Oder ist das Paradies vielleicht das Urlaubsparadies, was manchmal beworben wird? Oder ist das Paradies in Deutschland, wie es manche Flüchtlinge vielleicht denken? Vielleicht ist es auch eine romantische Liebe. Was ist eigentlich das Paradies? Seit der Mensch das von Gott geschaffene Paradies verloren hat, ist der Mensch auf der Suche nach diesem Paradies. Seitdem versuchen sich Menschen auch, ihr eigenes Paradies zu gestalten. Leben, Unversehrtheit, Sicherheit, Geborgenheit, Frieden, Natürlichkeit, Liebe, Wärme, Wohlbefinden. Aber all das macht ja das Paradies eigentlich nicht aus. Denn das, was wir verloren haben im Paradies, ist eigentlich etwas anderes. Nämlich die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes haben wir in unserem Leben verloren, das Einssein mit unserem Schöpfer. Und deswegen ist es auch egal, wie reich wir sind, egal, was wir uns hier auf der Erde schaffen, wenn es nicht die Gegenwart Gottes ist, die unsere Sehnsucht erfüllt, dann wird unsere Sehnsucht immer an der Oberfläche bleiben und immer unerfüllt bleiben. Das ist der Grund, warum auch die reichsten Leute der Welt, die sich alles geschaffen haben, die sich eine einsame Insel irgendwo im Mittelmeer gekauft haben oder im Pazifik oder wo auch immer, sie werden weiterhin Sehnsucht haben, wenn sie nicht die Gegenwart Gottes in ihrem Leben empfinden. Die Suche nach dem Paradies ist die Suche nach der Perfektion und Vollkommenheit, eben vollkommener Friede, vollkommene Schönheit, vollkommene Erlösung, vollkommene Sicherheit, vollkommene Freiheit und Liebe, vollkommene Erkenntnis. Die Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradies ist immer die Sehnsucht nach der Vollkommenheit und die Vollkommenheit ist nie da, wo ich bin, weil ich niemals vollkommen sein kann. Die Vollkommenheit ist nur da, wo Gott zu finden ist. Nur da, wo Gott vollkommenen Frieden schenkt. Nur da, wo Gott vollkommene Schönheit bringt. Die Gegenwart Gottes, die den Garten erfüllte, Gott selbst, brachte Frieden und Vollkommenheit. Hier war Gott dem Menschen so nah, dass er friedevoll leben konnte. Gott spazierte durch den Garten, Gott traf den Menschen wie ein Freund. In der Gegenwart Gottes zu stehen, ist einfach das Wunderbarste, was ein Mensch erleben kann. Und doch passierte die Schuld im Garten. In der Gegenwart Gottes passierte die Schuld. Und deswegen wurde die Gegenwart Gottes seltener und seltener. Und jetzt ist Pfingsten. Und die Gegenwart Gottes kommt in uns durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ruht auf uns und Gott kommt uns so nah, wie er uns noch nie gewesen ist, wie er dem Menschen noch nie gewesen ist. Er wohnt nicht nur um uns herum, sondern in uns. Und weil das nicht ohne Jesus, ohne Vergebung möglich ist, brauchen wir immer wieder diese vergebende Gnade, damit wir eben wieder diese Gegenwart Gottes fühlen und erleben können. Deshalb brauchen wir Karfreitag ebenso wie Ostern, Weihnachten und Pfingsten. Ohne das Sterben Jesu am Kreuz bleibt die Sehnsucht immer unerfüllt. Durch die Vergebung unserer Schuld, durch das Sterben Jesu am Kreuz, können wir die Gegenwart Gottes überhaupt erst erfahren. Und überall dort, wo die Gegenwart Gottes Raum gewinnt, in mir oder unter uns, da erleben wir ein kleines Stück von dem Paradies, von der Ewigkeit, die Gott für uns vorsieht. Und genau das soll in der Gemeinde sichtbar sein. Deswegen existiert die Gemeinde Gottes, damit das in der Welt sichtbar wird, die Gegenwart, die vollkommene Gegenwart Gottes auf dieser Welt. Was für ein Auftrag Gottes an uns als Gemeinde. Glück ist also die Frage, nach welcher Vollkommenheit streckst du dich eigentlich aus? Welche Vollkommenheit erwartest du eigentlich von deinem Leben, von deinem Partner oder von deiner Umwelt? Wenn wir uns nach irdischer Vollkommenheit ausstrecken, dann werden wir das ganze Glück nicht finden. Das ist so, als ob wir die schöne Verpackung der leckeren Schokolade vorziehen würden. Wir wissen, dass die Sehnsucht nur da erfüllt ist, wo wir Gottes Gegenwart erleben. Jesus sagt dem Schächer am Kreuz, das, wonach wir uns eigentlich sehnen. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In Lukas 23, 42. Mit mir, in meiner Gegenwart. Ich mit dir und du mit mir, vereint mit dem Schöpfer und Retter. Das ist das, was wir wollen. Und diese veränderte Ausrichtung in meinem Leben befreit mich. Sie befreit mich auch vor der Trauer über meinen Verlust. Ich bin nun mal Opa, spiele nicht mehr ganz so gerne Fußball, weil es danach immer wehtut. Ich werde älter und irgendwie muss ich immer mehr loslassen. Und dann denke ich manchmal, ich möchte gerne fliehen, ich möchte gerne das Paradies haben. Manchmal denke ich, wenn ich das hätte, dann würde es mir gut gehen. Wenn ich das hätte, dann hätte ich ein bisschen mehr Zufriedenheit. Und dann muss ich immer meine Ausrichtung korrigieren. Nein, Jesus, du bist es. Du bist derjenige, der mir Vollkommenheit gibt. Du bist derjenige, auf den ich eigentlich warte. Was auch immer hier auf dieser Welt gebaut werden könnte, ist nicht die Erfüllung meiner Sehnsüchte. Wonach streckst du dich in deinem Leben aus? Du darfst das Leben genießen. Es ist ja von Gott geschenkt. Aber bist du dabei, dir das kleine Paradies zu schaffen und Gott nur so als ein Teilstück deines Lebens zu nehmen? Oder berührt Gott dich in deinem ganzen Leben? Bist du dabei, deine Sehnsucht immer wieder auf Gott auszurichten? Ich bete mit uns. Gott Vater, wenn wir suchen nach dem Glück dieser Welt, dann richte du unseren Blick immer wieder auf dich aus. Die Vollkommenheit, die wir suchen, das Paradies, was wir suchen, ist nicht hier, sondern es ist bei dir. Vater, uns geht es gut. Manchmal denke ich, es geht uns zu gut. Ich danke dir dafür, dass es uns gut geht. Ich schätze das sehr, dass du es uns schenkst. Aber es ist nicht alles, was ich suche. Denn was ich suche, das bist du.